Deutschlandfunk. Der Tag.
Honorable members, today we face our very own defining moment. Our unique model, built over 70 years, is being challenged like never before in our lifetime on our union's history.
Junge, Junge, ganz schön viel Pathos bietet Ursula von der Leyen da im Europäischen Parlament auf. Für die Kommissionspräsidentin steht Europa vor Herausforderungen, wie es sie noch nie in der Geschichte der Europäischen Union gegeben hat. Herausforderungen, die alle betreffen und die keiner allein bewältigen kann.
This is about all of us and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment.
750 Milliarden Euro will die Kommission daher aufbieten, um die wirtschaftlichen Folgen von Corona zu bewältigen, um Europa moderner, um Europa wettbewerbsfähiger und auch grüner zu machen. Passt dieser Plan der EU zur Dimension der Schwierigkeiten? Darüber spreche ich mit dem Europa-Experten der Bertelsmann Stiftung und mit Joachim Fritz Vanname will ich auch darüber sprechen, wie groß eigentlich die Chancen sind, dass diese Pläne tatsächlich Wirklichkeit werden. Schließlich gefallen sie nicht allen. In Peking hat der Volkskongress heute die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong durchgewunken. Ist das das Ende der Demokratie? Ist das das Ende der Eigenständigkeit? Das ist für die Journalistin Hang Xuan Li noch gar nicht ausgemacht, die in Hongkong geboren und aufgewachsen ist. Das ist der Tag heute hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg.
We either all go it alone, leaving countries, regions and people behind and accepting a union of haves and have-nots, or we walk that road together. We take that leap forward. We pave a strong path for our people and for the next generation.
Jeder für sich allein und Verlierer überall oder ein gemeinsamer Sprung der Europäischen Union nach vorn für die Menschen und für die nächste Generation. Vor dieser Wegscheide sieht Ursula von der Leyen Europa und wenn es nach ihr geht, dann soll der gigantische Betrag von 750 Milliarden Euro dafür ausgegeben werden, diesen Sprung tatsächlich ins Werk zu setzen. 750 Milliarden für einen Wiederaufbaufonds. Am Telefon ist Joachim Fritz Vanname, der sich seit vielen Jahren mit Europa und Europapolitik beschäftigt. Grüße, Herr Fritz Vanname.
Schönen guten Tag, Herr Barmberg.
Dieser gigantische Betrag, passt diese Summe zur Größe des Problems, zur Größe der Herausforderung?
Ich glaube schon. Also die Summe hat ja im Übrigen einige Leute, mich eingeschlossen, durchaus überrascht, denn sie liegt ja nochmal um 50% über den Vorschlägen, die Angela Merkel und Emmanuel Macron vor einigen Tagen in die Diskussion gebracht haben. Also hier will offenkundig die Kommission zumindest vom Start weg erstmal klare Verhältnisse schaffen. Jetzt muss man sich das Ganze natürlich trotzdem im Detail angucken und, ganz wichtig, man muss das natürlich hinterher sich auch im Verfahren angucken, denn die Stimmen sind ja sofort da gewesen, die wie etwa Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und durchaus wohlwollend und zustimmend zu diesem Projekt, gleich gesagt haben, na das können wir aber nur umsetzen, wenn wir da auch genau hingucken, dass das Geld an der richtigen Stelle ausgegeben wird und nicht beispielsweise zum Abbau von Altschulden benutzt werden. Neue Ideen sind nötig, nicht alte Schulden müssten abgebaut werden.
Darüber wollen wir auch gleich noch ins Detail gehen und im Detail sprechen, Herr Fritz Vanname. Aber bleiben wir noch mal sozusagen einen Augenblick bei diesem Ausgangspunkt. Sie würden also auch sagen, so viel Pathos war ja auch in der Rede von Ursula von der Leyen, dass diese Corona-Pandemie und dass die Folgen tatsächlich eine existenzielle Gefahr für die EU mit sich bringen, dass es darum geht, dass die gemeinsame Währung in Gefahr sein könnte, dass der Binnenmarkt in Gefahr geraten könnte und die EU, so hat es Ursula von der Leyen formuliert, auch als Raum der Freiheit, der Stabilität und der wirtschaftlichen Prosperität. Das steht alles auf dem Spiel.
Ja, das wäre ein Risiko gewesen, dass man sehenden Auges eingegangen wäre, wenn man nichts getan hätte. Ich will mal an etwas erinnern, was hier im Augenblick ein bisschen außer Blick geraten ist, gerade bei uns in Deutschland. Die Zustimmung der Bürger ja zu den gewaltigen nationalen Hilfspaketen ist ja spürbar und auch groß. Diese Anstrengung kann schon ein Land wie Frankreich überhaupt nicht unternehmen. Die französischen nationalen Hilfsprogramme bleiben weit hinter den deutschen zurück. Was heißt das, wenn diese Krise einmal überwunden ist und die Wirtschaft wieder flott gemacht ist, was ja alle hoffen und wofür ja alle arbeiten? Deutschland würde beispielsweise in der Binnenkonkurrenz gegenüber Frankreich, von Italien gar nicht zu reden, noch weiter wegziehen, noch stärker werden. Das heißt, die Ungleichheiten, die wir in diesem Binnenmarkt mittlerweile haben, würden durch diese Krise Krise und die Bewältigung dieser Krise so verstärkt werden, dass sich viele fragen würden, was haben wir eigentlich mit diesem superstarken Deutschland in einem selben Binnenmarkt zu suchen, wenn Deutschland permanent immer nur die Vorteile davon hat. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den man in Deutschland gar nicht genug betonen kann. Es wurde dem österreichischen Bundeskanzler Kurz ja etwas schnippisch entgegengehalten, als er mit seinen deutlich vorsichtigeren Vorschlägen kam. Ja, ihr exportiert aber doch auch in diesen Binnenmarkt. Ihr braucht doch einen Italiener, einen Spanier, einen Griechen, einen Polen oder Portugiesen, die euch eure Waren abkaufen. Tut doch was für den Binnenmarkt und lasst den nicht einfach vor die Hunde gehen.
Gut, wir halten als erstes, als Zwischenergebnis erstmal fest, was die Dimension der Herausforderung angeht. Ohne diesen Hilfstopf könnte es die EU wirtschaftlich und politisch tatsächlich zerreißen.
Ja.
Jetzt liegen ja, Sie haben das schon angedeutet und ein bisschen rekapituliert, insgesamt drei Vorschläge auf dem Tisch. Also zuerst der gemeinsame Aufschlag von Angela Merkel und Frankreichs Präsident Macron, dann der Gegenentwurf der sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Merkel und Macron hatten ja gesagt, 500 Milliarden, haben Sie auch schon gesagt, aber ausschließlich finanzielle Hilfen eben. Und der Gegenentwurf, der Knauserigen, war ja dann also ausschließlich Kredite, die dann zurückzuzahlen sind. Der österreichische Bundeskanzler da ganz vorne mit dabei. Jetzt setzt Ursula von der Leyen eben auf beides. Der größere Teil 500 Milliarden als Zuschüsse, ein kleinerer Teil 250 Milliarden als günstige Kredite. Ist das schon ein Weg für einen möglichen Kompromiss zwischen diesen beiden Polen?
Es ist zumindest der Kompromissvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Ich will vielleicht nochmal auf den Vorschlag der frugalen Vier oder der geizigen Vier, wie sie im Brüsseler Jargon genannt werden, zurückkommen. Da waren ja von vornherein Brücken eingebaut. Unstrittig war eigentlich die Größenordnung des Vorschlags von Merkel und Macron. Jetzt reden wir nicht über den Vorschlag von von der Leyen, wir reden noch über den alten Vorschlag. Man hätte sich ja auch vorstellen können, dass die vier Geizigen sagen, viel zu viel, 100 Milliarden müssen reichen. Haben sie aber nicht getan. Dann haben sie, anders als Merkel, Macron, eine längere Laufzeit abgelehnt. Merkel, Macron haben von 3 Jahren geredet, die vier, die haben von 2 Jahren geredet. Jetzt liegen bei von der Leyen wieder die 3 Jahre Laufzeit auf dem Tisch. Also das sind so im üblichen Verhandlungsspiel der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten, das sind alles klare Signale wie, wir sind gesprächsbereit, aber ihr könnt nicht einfach uns über den Tisch ziehen, wir wollen aber auch nicht als der sture Neinsager am Ende aus dem Raum gehen. Also da wird jetzt in diesen Tagen schon und bis hin zum EU-Videogipfel Mitte Juni, da wird einiges an Bewegung reinkommen. Ich gehe nicht davon aus, dass 1:1 der Kommissionsvorschlag durchkommt. Dazu ist, wie gesagt, ein prononcierter Widerstand ja bereits formuliert worden. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir am Ende mit den 500 Milliarden von Merkel und Macron rausgehen, denn das wäre dann für die Kommission irgendwo ein Gesichtsverlust. Das wird irgendwo zwischen den 750 und den 500 Milliarden zustande kommen. Wie das Mischverhältnis von Krediten und Zuschüssen dann aussieht, warten wir auch noch ein bisschen ab. Gell? Da kann man an den Zahlen ja auch noch ein bisschen was drehen, in der einen wie in der anderen Richtung. Also ich denke mal, das wären harte Verhandlungen werden, wie so oft, wenn es ums Geld geht. Aber in der Grundausrichtung, und deswegen betone ich das jetzt, ohne die frugalen Vier verteidigen zu wollen, in der Grundausrichtung ist allen 27 vollkommen klar, hier muss ein Riesenpaket an Geld in die Hand genommen werden, um dieses Auseinanderfallen des Binnenmarktes und Schlimmeres zu verhindern.
Und wenn das so ist, Herr Fritz van Name, und wenn schon in den Ausgangspositionen angelegt ist, dass man sich vorstellen kann, sich aufeinander zuzubewegen. Warum sagt dann Angela Merkel so klipp und klar, dass sie harte Verhandlungen bis in den Herbst hinein erwartet, dass sie hofft und dann zuversichtlich sein mag, dass das dann zum Jahresbeginn nächsten Jahres starten kann? Und wenn man in Brüssel richtig hinhört, haben einige Kolleginnen gehört, dass da die Mutter aller Schlachten bei diesen Verhandlungen erwartet wird. Warum dann diese Haltung? Also das wird noch ein langer Weg sein.
Naja, also jetzt einfach im Juno-Gipfel das so über die Bühne zu bekommen, ist mehr als unwahrscheinlich, weil das nicht zu den zur DNA der Europäischen Union dazugehört. Die Mitgliedstaaten haben sich halt immer ganz fürchterlich übers Geld gezankt. Merkel kündigt hier natürlich auch, was sie natürlich am besten weiß, an, dass sie die Lösung finden muss. Denn die Ratspräsidentschaft, die ja turnusmäßig jedem halben Jahr wechselt, geht ab 1. Juli an Deutschland über und damit an die deutsche Kanzlerin. Sie muss dann irgendwo gucken, dass sie die Kompromisslinien aushandelt und in individuellen Gesprächen als auch eben im Kollektiv hinterher die richtigen Zahlen, die richtigen Laufzeiten, die richtigen Größenordnungen festzurrt.
Ist das Fluch oder Segen, dass nun ausgerechnet die Deutschen im nächsten halben Jahr da Nägel mit Köpfen machen müssen?
Naja, das kommt darauf an, aus welcher Perspektive Sie das angucken. Denn immer dann, wenn eine deutsche Ratspräsidentschaft anstand und gleichzeitig eine wichtige Entscheidung, hat natürlich hinterher Deutschland dem berühmten Wort vom Zahlmeister Europas immer alle Ehre gemacht. Das hat sich am Ende nie verweigert. Hat immer den entscheidenden Schritt am Ende mitgemacht. Und das sieht ja auch hier schon jetzt im Vorfeld schon so aus. Sonst hätten wir den Vorschlag von 500 Milliarden von Merkel und Macron ja nicht bekommen. Da hat ja Merkel sich mehr bewegen müssen als Macron. Und von daher, glaube ich, ist es eigentlich im Prinzip, wenn Merkel das jetzt so sagt, wir werden da im Herbst einen Kompromiss bekommen, ist das eigentlich schon eine gewisse Erfolgsgarantie von Seiten des größten Beitragszahlers der Europäischen Union.
Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs auch noch ein Stichwort genannt, was wir unbedingt aufgreifen müssen. Sie haben gesagt, es geht um die Details. Zum einen haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht aber auch um das Verfahren. Interpretiere ich das richtig, wenn das für Sie unter anderem heißt, es geht um die Auflagen, gegen die sozusagen dieser Geldsegen dann erfolgen soll, und die Ansage von Ursula von der Leyen unter anderem, dass es eben nur für Projekte Geld geben soll, die am Ende dazu führen, dass Europa eben moderner, wettbewerbsfähiger und auch grüner wird, digitaler, alles Mögliche kommt einem da in den Sinn, was die Zukunftsfähigkeit der Union und der einzelnen Volkswirtschaften dann betrifft.
Ja, das ist schon vollkommen richtig von Ihnen dargestellt. Also das geht auch anders gar nicht, denn diese Kommission ist ja mit einem dezidierten Dreifachpaket an Programmen angetreten. Erstens, Europa zum geopolitischen Akteur zu machen. Das kann es nur werden, wenn wir diese Krise so überwinden, dass Europa am Ende nicht geschwächt, sondern gestärkt daraus hervorgeht. Zweitens, dass es den ganzen Bereich Digitales, wo man den Eindruck hat, in Europa zu Recht, dass man das Wettrennen gegen Chinesen auf der einen Seite und Silicon Valley auf der anderen Seite gerade verliert. Und der dritte Bereich ist der New Green Deal, also die grüne Ausgabenpolitik der Europäischen Union. Und da ist jetzt natürlich bei der Vergabe von derartig hohen zusätzlichen Mitteln, ja, also das ist ja fast schon eine Verdoppelung des EU-Budgets für die kommenden 4, 5, 6, 7 Jahre, ja, was wir hier gerade erleben. Da ist natürlich die Kommission sehr in der Pflicht, darauf zu achten, dass tatsächlich so, ich habe vorhin Söder zitiert, dass das Geld nicht zur Bewältigung von Altschulden ausgegeben wird, sondern für neue Ideen, egal in welchem dieser drei Bereiche jetzt. Und ich denke schon, dass das auch eine Herausforderung für die Kommission sein wird. Damit meine ich jetzt vor allem auch die Kommission Beamten. Denn die müssen nun in ihren Länderberichten, die sie ja sowieso jedes Jahr schreiben, ganz genau darauf achten, und zwar unverblümt, da muss Transparenz hergestellt werden, die Mittel, die beispielsweise nach Italien geflossen sind oder nach Spanien geflossen sind, sind in der Tat für die und die Bereiche ausgegeben worden, die wir auch vereinbart hatten. Ja, da ist nicht irgendwo verdeckt ein Haushaltszufluss in eine ganz andere Richtung geflossen. Also das sind schon, glaube ich, richtige Aufgaben für auch den Apparat der Kommission in den nächsten Jahren, ihre eigene Arbeitsweise dieser dann halt doch gewaltig angewachsenen Summe so anzupassen, dass es nicht zu kleinteilig wird und dass die Bewegungsfreiheit, die ja jede Regierung haben soll in dieser Europäischen Union, nicht angetastet wird und trotzdem natürlich die gemeinsam vereinbarten Ziele auch wirklich eingehalten werden.
Und gibt es da eine gute Tradition in Europa, dass man bei der Kontrolle gewissenhaft und solide ist?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Also ich will mal nur daran erinnern, wir haben ja mittlerweile sogar ein Betrugsdezernat mit Olaf. Wir haben übrigens ja auch in den Nationalstaaten Möglichkeiten, ja, über Rechnungshöfe, die solche Aufgabenpolitik im Detail betrachten kann. Wir haben die Möglichkeit, dass die nationalen Parlamente sich drüber beugen. Also da sind schon verschiedene Sicherungen von vornherein eingebaut. Nur ist es vollkommen klar, also da muss am Ende nur irgendwo, was in Italien ja gar nicht unwahrscheinlich ist, mal ein Abfluss von 100 Millionen irgendwo nach Süditalien in Kanäle, die man nicht mehr verfolgen kann, Folgen. Und schon heißt es, naja, wir finanzieren hier mit europäischem Steuergeld, und das ist es ja, die italienische Mafia. Also, was wir übrigens heute natürlich indirekt auch schon längst tun. Also ich glaube, da wird eine große Aufgabe draus für die europäischen Kommissionsbeamten, hier wirklich einerseits dicht am Ball zu bleiben und, wie ich gesagt habe, trotzdem den souveränen Spielraum der nationalen Regierungen nicht komplett einzuengen. Es hängt ja immer davon ab, welche Vereinbarungen wie präzise in Brüssel formuliert werden. Denn das Geld wird ja nicht einfach so weitergeleitet. Die Italiener müssen ja sagen, wofür sie es einsetzen wollen. Die Spanier genauso. Die Polen, die ja der drittgrößte Empfänger sind, ebenso. Selbst die Deutschen, die ja auch Empfänger sein werden. Also da wird man einfach Vereinbarungen treffen müssen, die dann hinterher überprüfbar sind und eben halt auch überprüft werden müssen.
Unterm Strich, Sie trauen der EU, Sie trauen dem Apparat zu, dass dieser große Sprung, nennen wir ihn mal so, dass der tatsächlich gelingen kann.
Ja, weil der Ernst der Lage ist jedem einzelnen EU-Beamten und auch jedem einzelnen EU-Kommissar, ja, ich würde sogar sagen, jedem einzelnen Minister in Europa vollkommen bewusst. Also ich habe mit großem Interesse vor ein paar Tagen ein Interview mit dem italienischen Europaminister gelesen, der seinen eigenen Landsleuten Schizophrenie vorgeworfen hat. Der hat gesagt, ihr habt die Europafahnen auf der Straße verbrannt und jetzt wollt ihr das Geld aus Brüssel haben. Ja, seid ihr denn noch ganz gescheit? Da ist allen, die in Verantwortung sind, die Verantwortung auch bewusst. Und da wird man auch, glaube ich, den Populisten, den Salvinis und den anderen nicht einfach irgendwo Spielraum lassen wollen, sondern seine Aufgaben so wie vereinbart auch erledigen.
Applaus brandet auf in der großen Halle des Volkes in Peking, als das Abstimmungsergebnis auf einer riesigen Digitalanzeige bekannt gegeben wird. 2878 Abgeordnete des chinesischen Volkskongresses stimmten kurz vor Abschluss der Sitzung für das Hongkong-Sicherheitsgesetz. Es gab eine Gegenstimme und 6 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von mehr als 99,6%.
So klang das heute im Bericht unseres Peking-Korrespondenten Steffen Wurzel. Ein Land, aber zwei Systeme. Das war eigentlich der Grundgedanke, als die britische Kolonie Hongkong 1997 zurück an China ging. Teil der Abmachung war deshalb, Sonderrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit bleiben in Hongkong garantiert. Und zwar für 50 Jahre. Das sah die Demokratiebewegung in Hongkong schon in Gefahr, als es um das sogenannte Auslieferungsgesetz ging. Und die Sorgen sind mit den Plänen für das Sicherheitsgesetz jetzt noch viel größer geworden. Hang Xuan-Li ist in Hongkong geboren und aufgewachsen, arbeitet inzwischen hier in Deutschland als Journalistin. Und Hang Xuan hat mir am Telefon erklärt, was die Entscheidung in Peking bedeutet.
Erstmal heißt es nichts Konkretes, weil das war jetzt ein Entwurf, was jetzt durchgegangen ist. Was wir bis jetzt aber wissen, dieses Gesetz soll einiges verbieten, zum Beispiel Abspaltungen, ausländischer Einfluss, Terrorismus oder aufständische Aktivitäten, die den Sturz der Zentralregierung zum Ziel hätten. Aber was zählt als aufständische bzw. terroristische Aktivitäten? Also das kann man ja noch viel da rein interpretieren. Also zählt vielleicht ein Tweet, das die Pekinger Regierung kritisiert, bereits dazu? Also viele machen sich deshalb ganz viel Sorgen, dass sie ihre Meinungsfreiheit oder Protestfreiheit zum Beispiel verlieren würden. Also die haben Angst, dass Peking dieses Gesetz benutzen würde, um die Demokratiekampagne zu kriminalisieren.
Diesen Konflikt gab es ja schon mal, nämlich mit Blick auf das Auslieferungsgesetz, was am Ende ja gescheitert ist, weil die Proteste eben so groß waren. Das wurde dann zurückgezogen. Geht China jetzt mit den Planungen für dieses Gesetz weiter als bei den Plänen damals in Hongkong?
Ja, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Das Auslieferungsgesetz soll Hongkong eigentlich erlauben, Verbrechensverdächtige nach China auszuliefern. Wir reden hier immer noch von Hongkong nach China. Also mit dem Sicherheitsgesetz würde es China aber erstmals erlauben, sogar eigene Sicherheitsinstitutionen oder Organen in der Stadt zu installieren. Das ist in der Stadt. Und das ist der größte Eingriff in die Freiheiten von Hongkong seit der Übergabe durch Großbritannien an China eigentlich.
Jetzt fragen sich viele, warum in diesem Moment? Hat das damit was zu tun, dass man in Peking eben gemerkt hat, okay, mit dem Schritt Auslieferungsgesetz sind wir nicht weitergekommen, da sind wir gescheitert. Das war sozusagen ein Versuch, mehr Macht auszuüben. Und jetzt stehen auch noch die Parlamentswahlen im September bevor. Da könnte es gute Ergebnisse gerade für die demokratischen Kräfte in Hongkong geben. Und dann wollen wir das jetzt mit Blick auch auf diese Wahlen auf den Weg bringen. Ist das eine Kalkulation?
Die Parlamentswahlen spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil das Gesetz wird ziemlich sicher die Wirkung auf die Demokratielage haben. Zum Beispiel, wenn ein Politiker von der Pro-Demokratie-Lage gewinnt, gibt es die Frage, okay, kann China das Gesetz jetzt verwenden, um seinen Platz in dem Parlament wegzunehmen? Also das wissen wir natürlich nicht, also können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber es wird auf jeden Fall schwieriger werden für die Demokratielage. Dass man es schwieriger haben will, also für die Demokratie von Hongkong zu kämpfen.
Wie ist die Stimmung innerhalb der Protestbewegung? Wie groß ist der Schock angesichts dieser Pläne jetzt?
Der Schock ist eigentlich nicht so groß. Also viele haben das sogar schon erwartet, dass dieses Gesetz irgendwann mal geben wird. Also die Protestanhänger würden schon noch weiter für ihre Demokratie kämpfen, das sagen sie schon, aber sie zeigen auch wirklich Angst. Also man kann jetzt nicht einfach wie früher ausgehen. Es ist nicht mehr sicher, dass sie nicht vom Tränengas getroffen werden oder von der Polizei verhaftet werden, weil das Missverständnis zwischen den Protestlern und Polizisten sind halt sehr, sehr groß geworden. Für Polizisten ist jeder, der auf die Straße geht, einfach Randalierer. Und für die Protestler sind die Polizisten aber auch sehr unvernünftig und sie denken, dass die Polizisten verwenden einfach übermäßig Gewalt an.
Also für die, die protestieren, die auf die Straße gehen, ist schon die Entscheidung jetzt, die Planung eines solchen Gesetzes, so etwas wie eine Einschüchterung.
Das kann man sagen, ja, das ist eine Einschüchterung und das merkt man ja auch in den letzten Tagen, obwohl es Proteste schon gab, aber die sind deutlich kleiner geworden, weil sie einfach sich Sorgen machen. Hongkonger sind sehr risikobewusst, würde ich so sagen. Deshalb sind viele lieber zu Hause geblieben, weil die haben wirklich Angst, dass es was passieren könnte. Selbst wenn sie nur ganz friedlich demonstrieren wollen, könnte ja etwas passieren. Deshalb haben viele stattdessen was anderes gemacht. Zum Beispiel auf Twitter haben sie etwas gepostet, damit die Leute aus dem Ausland wissen, was in Hongkong passiert ist. Oder die protestieren wirtschaftlich, also indem sie nur Läden besuchen, die denselben politischen Stand haben. Und ich würde sagen, die sind sehr, sehr wütend, aber das haben sie so erwartet. Die wussten schon, dass es Gesetz irgendwann mal geben wird, aber die sind nicht frustriert. Die wissen bloß gerade nicht, was sie gerade machen können und warten sozusagen auf die richtige Chance.
Jetzt sagen ja viele schon, das ist gewissermaßen der Todesstoß für Hongkongs Demokratie- und Freiheitsbewegung. Was hältst du von solchen schnellen Urteilen, sage ich mal?
Ich glaube, viele sind der Meinung, das ist der Todesstoß für die Ideen ein Land, zwei Systeme ist, aber nicht den Todesstoß für Hongkongs Demokratiebewegung ist. Weil die Protestler versuchen schon auf ihre Art und Weise für ihre Demokratie zu kämpfen. Aber natürlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nicht mehr wie früher einfach auf die Straße gehen können. Und das macht natürlich auch viele Sorgen.
Jetzt haben wir diese Auseinandersetzung um das Auslieferungsgesetz ja immer noch im Hinterkopf. Glauben die, die sich gegen dieses Auslieferungsgesetz engagiert haben, dass sie auch möglicherweise dieses Sicherheitsgesetz noch stoppen können?
Viele glauben wahrscheinlich, dass sie das Gesetz nicht stoppen können, aber trotzdem möchten sie das versuchen. Also es gibt ja einige, die noch der Meinung sind, ja, das ist wirklich der letzte Kampf, das soll man ja auch machen. Es gibt aber auch andere Protestler, die sagen, nee, wir bleiben jetzt erstmal ruhig, weil es bringt gar nichts, jetzt erstmal rauszugehen, weil man wird ja wahrscheinlich nur verhaftet. Und stattdessen haben sie deshalb, wie ich schon gesagt habe, haben sie auf Twitter etwas gepostet und in der Hoffnung, dass andere Länder, vor allem die USA zum Beispiel, China stoppen kann.
Die Frage stellt sich ja schon, wer soll Peking stoppen? Wer kann Peking stoppen?
Ja, viele setzen die Hoffnung auf die USA. Die USA hat ja auch schon darauf reagiert. Zum Beispiel hat die Regierung Hongkongs Sonderstatus bereits aberkannt. Das bedeutet, Hongkongs Bedeutung als einen Finanzplatz ist dadurch gefährdet, weil für westliche Unternehmen war Hongkong bis jetzt das einzige westlich orientierte Wirtschaftszentrum auf dem chinesischen Territorium. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und wenn diese Unternehmen nicht mehr von dem unabhängigen Justizsystem geschützt werden können, gehen sie vielleicht lieber woanders hin, zum Beispiel Singapur. Das ist für China natürlich auch problematisch. Und deshalb sagen viele Demokratieaktivistinnen, das ist traurig, aber so muss es sein.
Ist denn China bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn du sagst, dass der Finanzplatz möglicherweise in Gefahr geraten könnte, dass es wirtschaftliche Einbußen geben könnte, meinetwegen durch Sanktionen aus den USA oder eben andere Folgen dieser Entscheidung?
Ich glaube, China ist es natürlich nicht egal, dass es wirtschaftliche Einbußen gibt, aber sie denken wahrscheinlich, jetzt muss man wirklich handeln, bevor es alles noch schlimmer wird. Das Problem ist, in China gab es ja diese Corona-Krise und das hat die wirtschaftliche Lage von China sehr, sehr bedroht. Und sie haben Angst, dass dadurch politische Instabilität geben könnte. Und das sagen halt manche Experten. Und deshalb für China ist es jetzt ganz wichtig, dass sie jetzt alles tun, um diese Demokratiebewegung in Hongkong zu stoppen, bevor sie noch ins Festland China verbreitet werden kann.
Du hast gesagt, wenn es Hoffnung gibt unter den Aktivistinnen und Aktivisten, dann geht der Blick Richtung Washington, geht der Blick Richtung USA. Ist für die meisten klar, dass es kaum Hoffnung gibt, dass, sagen wir mal, Europa, dass die Bundesregierung auf keinen Fall den Konflikt mit Peking deswegen suchen wird?
Viele setzen auch tatsächlich noch Hoffnung auf die USA, weil es gibt die Meinung, dass uns jetzt ein neuer Kalter Krieg zwischen den USA und China droht. Und Hongkong ist quasi der neue Ground Zero, sag mal, oder Schlachtfeld. Deshalb für viele besteht jetzt die Hoffnung, vielleicht dadurch wird die USA Hongkong noch helfen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 28. Mai 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse und tschüss.